das Thema von heute Abend, deine Fragen. Wir haben ja diese Predigtreihe gehabt seit Anfang des Semesters über Fragen, Antworten gesucht. Fragen, die uns bewegen, zentrale Fragen, Fragen, von denen wir glauben als Christen, haben wir an dieser Stelle Antworten gefunden, die wir gerne weitersagen möchten. Auch wichtige Fragen des Lebens. Die Frage nach Gott, gibt es einen? Oder wie viele? Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Tod, die Frage danach, wie kann ich mit meiner Schuld umgehen? Die Frage, was ist eigentlich gut und böse? Die Frage, was ist unsere Hoffnung? Und wir haben gedacht, wir machen das so: am Ende dieser Reihe wollen wir nochmal gucken, was eure Fragen sind. Wir haben ja die Fragen im Vorbereitungsteam uns ausgedacht und dachten, vielleicht gibt es noch andere. Wir hatten über die letzten Wochen hinten am Ausgang eine Box und einige von euch haben da Fragen eingeworfen und um die soll es heute Abend gehen. Das Versprechen, das seit Wochen hier gegeben wird, dass ich auf alle diese Fragen eine Antwort weiß, das muss ich natürlich an dieser Stelle enttäuschen. Wir werden offiziell auf die Fragen eingehen, aber ich habe nicht noch alleine Antwort. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass es ein bisschen gemischt heute wird, thematisch. Verschiedene Fragen. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach die drei schönsten raussuche. Aber es ist ja auch nicht ganz fair. Und habe mich jetzt doch entschieden, auf alle Fragen zumindest kurz einzugehen. Hoffe, dass meine Frage auch dabei ist. Aber ich bitte um Verständnis, dass es dann auch nicht an jeder Stelle so in die Tiefe gehen kann, wie das vielleicht gewünscht oder nötig wäre. Fangen wir also an. Ich habe gedacht, ich fange dann etwas leichter die Frage an. Können wir das Mikro noch ein bisschen leiser machen? Das Mikro noch ein bisschen leiser, dann reicht das, glaube ich, auch. Ihr könnt mich auch so verstehen. Ne? Nickt mal kurz, letzte Reihe, wenn ich so rede. Gut, super, das ist besser. Also, die erste Frage ist ein bisschen leichter noch. Nämlich, warum sind mir eigentlich Winterreifen wichtiger als dieses? Warum sind wir eigentlich Winterreifen wichtiger als Jesus? Dachte ich, damit fange ich mal an. Unterfrage, warum beschäftige ich mich mehr mit solchen Themen als mit Jesus? Ja, also, eine schnelle Antwort von mir wäre, kauft ihr Alljahresreifen wie ich, dann ist das Problem gelöst. Etwas ernsthaftere Antwort, woher kommt so eine Frage? Ich glaube, dahinter steckt natürlich eine tiefere und wichtigere Frage, nämlich, was ist eigentlich die Priorität? Mein Leben. Was sind Dinge, die mich jeden Tag beschäftigen, über die ich dauernd nachdenke? Und warum ist es so, dass manche vordergründige Dinge, nämlich was kaufe ich eigentlich heute zum Essen ein oder wann lasse ich meine Winterreifen wechseln, so sehr mich beschäftigen, dass ich zu den wirklich wichtigen und tiefen Fragen des Lebens oft nicht komme? Zum Beispiel, wohin geht mein Leben eigentlich? Und was möchte ich wirklich meine Zeit und Energie so investieren, dass es dauerhaft Bestand hat? Welche Beziehungen sind tragfähig? Welche Rolle soll Gott in meinem Leben spielen? Das sind so Fragen, die manchmal in so einem Postkorb unbearbeitet liegen bleiben. Ja, weil das Wichtige immer oben drauf ist, das Dringende, die Prüfung von morgen. Und dann bleibt das immer unter unbearbeitet und man kommt nie so richtig dazu. Weil wir unser Leben oft so vollpacken mit vielen kleinen Nebensächlichkeiten. Und dann bleibt keine Ruhe mehr, über diese wichtigen Fragen nachzudenken. Oder vielleicht weißt du, dass wenn du diese Frage aus dem Postkorb ziehen würdest und dich dir zuwenden, dann würde das vielleicht unbequem. Es würde vielleicht wehtun. Du müsstest vielleicht dein Leben verändern oder ganz auf den Kopf stellen. Und insofern ist da auch ein bisschen Angst, sich den wichtigen Fragen zuzuwenden. Ich würde also sagen, was ist dran? Versuche deine To-Do-Liste neu zu sortieren. Versuch die Dinge, die entscheidend wichtig sind für dein Leben, mal ein bisschen weiter nach oben zu sortieren. Und zu sagen, mit diesen Fragen muss ich mich zuwenden. Dann kann ich nicht ausweichen. Vielleicht jetzt, wo das Semester rum ist, manche Prüfungen weit vorbei sind, zu sagen, im Sommer muss ich mich mal entscheidenden Wegweisern meines Lebens, Weichenstellung meines Lebens zuwenden und diese Fragen nach oben zu sortieren. Auch wenn die Innereien, das ist ja im Sommer auch so entscheidend. Eine Geschichte, die Jesus dazu erzählt, ist vielleicht diese von einem Bauern, der immer neue Felder bestellte, immer neue größere Ernten einfuhr, immer neue Häuser baute, immer neue Scheunen für meine Schätze. Da sagt Gott zu ihm in der Nacht, morgen ist der letzte Tag deines Lebens. Und was bleibt jetzt? Also es lohnt sich, die richtigen Fragen nach oben zu sortieren. Eine andere Frage. Warum gehen Christen eigentlich in die Kirche, wenn sie doch überall mit Gott reden können? Auch eine Frage. Warum bist du heute Abend eigentlich hier? Das stimmt ja, Gott ist überall. Du kannst auch überall mit ihm reden. Wenn du denkst, dass du Gott nur in der Kirche treffen kannst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Nein. Du kannst in der Tat, wo immer du bist, mit Gott reden. Und wenn du es noch nicht ausprobiert hast, dann tu das. Warum kommen wir trotzdem in die Kirche? Ich habe zwei kurze Antworten. Die erste, ich glaube, dass es in unserer Zeit, in unserer Welt wichtig ist, dass es erkennbare Orte gibt, die Gott gehören und an denen es um Gott geht. Gerade in so einer beschäftigten Stadt wie Marburg, ja, wo die Uni und die Geschäfte und die Oberstadt und die Touristen und alles Mögliche das Feld dominiert, ist es gut, dass es solche Orte gibt wie hier, wo wir gemeinsam hinkommen und sichtbar und erkennbar und öffentlich als Christen zusammen sehen und mit Gott reden. Um ein Zeichen zu setzen, ein erkennbares Zeichen, Gott ist hier. Der zweite Grund ist, wir kommen zusammen, weil wir gemeinsam mit Gott reden. Du kannst überall mit Gott reden, alleine für dich zu Hause, aber Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Ich glaube, ihm ist etwas daran gelegen, dass wir zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft finden, dass wir Gemeinschaft bilden. Er möchte, dass Menschen zusammenkommen, die vielleicht auch sonst gar nicht in ihm zusammengehören. Es sind ja nicht alles nur deine besten Freunde, die hier sind. Vielleicht Menschen, mit denen du sonst zerstritten wärst oder nichts mehr zu tun hättest. Ja, und Gott möchte euch zusammenbringen und auch Gräben überwinden und Streit versöhnen und Menschen zusammenbringen. Und deswegen kommen wir an einem Ort zusammen, zum Beispiel in der Kirche, als Gemeinde. Wie gesagt, es gibt auf manche Fragen noch kürzere Antworten, dann dürft ihr mich gerne später noch ansprechen. Eine dritte Frage. Das heißt, man soll um alles bitten im Gebet. Wenn es aber nicht eintrifft, Gott scheinbar schweigt, wann soll ich aufhören zu beten? Man soll um alles bitten im Gebet, wenn es aber nicht eintrifft, Gott scheinbar schweigt, wann soll ich aufhören zu beten? Das ist schon eine schwere Frage. Und man hört raus, dass dahinter eine Geschichte steht. Wahrscheinlich eine Geschichte des unbeantworteten Gebets. Des Wartens, der Enttäuschung, weil Gott deine Gebete nicht so erhört hat, wie du dir gewünscht hast, wie du es erwartet hast. Und da gibt es natürlich jetzt keine schnelle Antwort von mir. Deswegen die Bitte, wenn du das bist oder wenn es dir vielleicht auch so geht, dann nimm dir hinterher Zeit, vorne mit ein paar Mitarbeitern und reden und beten gerne mit euch. Ich habe aber zumindest eine Nachricht für dich. Ich glaube, dass du nicht der Einzige bist, dem es so geht. Ich glaube, dass hier einige Leute sind, die das schon mal erlebt haben, dass sie gebetet haben und wirklich dringend um etwas gerungen und gebetet haben und das nicht passiert ist. Vielleicht können wir mal ein kurzes Handzeichen machen, wer das schon mal so erlebt hat in seinem Leben. Ja, also du siehst zumindest, du bist in einer Gemeinschaft von Menschen, die eine ähnliche Erfahrung haben. Dass man für jemanden gebetet hat, dass er oder sie gesund wird und dann ist er vielleicht doch gestorben. Dass man für eine Beziehung gebetet hat, dass sie zustande kommt oder erhalten bleibt und dann ist es doch zerbrochen oder nichts geworden. Oder andere wichtige Fragen. Du bist immerhin in einer Gemeinschaft mit Fragen. Eine Gemeinschaft von Leuten, die sich fragen, warum hört Gott nicht auf das, was ich sage. Es gibt sogar einen ganz berühmten Beter, der das Gleiche erfahren hat. Es ist ein Gebet in der Bibel, im Psalm 22, aufgeschrieben. Da betet jemand, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, aber du antwortest nicht. Steht so in der Bibel. Ich rufe zu dir, aber du antwortest nicht. Offenbar gehört diese Erfahrung zu dem, dazu, was Menschen durch die Jahrhunderte hindurch mit Gott erfahren. Es gehört offensichtlich dazu, wenn wir an Gott glauben und an Gott hängen. Und sogar Jesus selbst hat genau diesen Satz gebetet am Kreuz, als er am Kreuz hing und Gott gefragt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat die Erfahrung gemacht, dass obwohl himmelschreiendes Unrecht passierte in diesem Moment, Gott nicht ein Schar von Engeln schickte, um das zu beenden, Gott nicht eingeschritten ist, Gott scheinbar nicht da war, geschrieben hat. Und Jesus hat diesen Psalm gebetet. Und wenn man diesen Psalm weiterliest, einige Verse weiter, dann findet man auch in diesem Psalm keine Antwort auf diese Anfangsfrage: Warum hast du mich verlassen? Man findet aber eine Aussage des Vertrauens in diesem Psalm, da sagt der Beter: Du bist dennoch mein Gott. Du bist dennoch mein Gott. Auf Hebräisch Eli Atah. Eli Atah, du bist dennoch mein Gott. Und das hat Jesus am Kreuz auch laut ausgerufen. Manche seiner Zuhörer haben das missverstanden. Und man nämlich nicht Hebräisch denkt, sondern Aramäisch, dann heißt es nicht Eli Atah, sondern Eli Atah, so ähnlich. Und das heißt auf Aramäisch Elia komm. Deswegen steht in der Bibel, manche dachten, er ruft den Elia. Aber er hat nicht mehr diesen Psalm weitergebetet: Du bist mein Gott. Du bist mein Gott, auch wenn ich dich nicht sehe oder höre oder verstehe. Deine Frage ist, wann soll ich denn aufhören zu beten? Auch eine schwere Frage. Ich würde sagen, du darfst jederzeit aufhören. Vielleicht denkst du, ich muss immer weiter beten, weil wenn ich aufhöre, dann vergisst mich Gott oder dann sieht Gott mich nicht mehr. Und ich glaube, du darfst jederzeit aufhören, wenn es dir zu schwer wird. Vielleicht ist es ja mal eine gute Idee, dass du mal aufhörst und vielleicht jemand anders fragst, ob er für dich betet. Und vielleicht die Worte findet, die du selber nicht kennst. Wir haben hier mal dieses Angebot, dass jemand für dich betet, den du selber nicht mehr beten kannst. Oder dass du vielleicht auch auf das hörst, was Gott dir sagt durch andere Menschen. Vielleicht ist dann auch irgendwann der Punkt, wo es nicht darum geht, ob du aufhörst zu beten, sondern zum Beispiel um die Frage, ob du anders betest. Im Gebet geht es ja nicht unbedingt nur darum, Gott um etwas zu bitten, was dann eintrifft oder nicht. Ich glaube, das können wir auch. Aber es gibt auch eine andere Art zu beten. Manchmal geht es einfach nur darum, wenn Gott im Gebet, Gott zu sagen: Du bist mein Gott. Ich bin verzweifelt, ich bin müde, ich bin enttäuscht, ich habe Fragen, aber trotzdem halte ich an dir fest. Du bist mein Gott. Das allerletzte Gebet von Jesus zum Beispiel war auch keine Bitte, sondern es war ein Gebet des Vertrauens. Jesus sagt zu seinem Vater: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und er vertraut sich damit seinem Vater im Himmel an. Also vielleicht ist das auch ein Vorschlag, mal so zu beten, zu sagen: Gott, ich verstehe das nicht, aber ich möchte mich dir trotzdem anvertrauen. Dieselbe Antwort würde ich übrigens auch gerne auf zwei Fragen antworten, die wirklich sehr, sehr persönlich sind. War aber gleich zweimal in so einer Fragebox. Ich weiß nicht, ob von derselben Person oder von unterschiedlichen Personen. Zweimal die Frage: Darf man sich als Christ eigentlich das Leben wählen, wenn man verzweifelt ist? Wenn man keinen Ausweg mehr weiß? Was passiert dann? Und auch hier meine dringende Bitte, wenn du das bist und du jetzt hier bist, dann geh heute Abend nicht nach Hause, ohne mich oder einen von unseren Leuten hier vorne angesprochen zu haben. Nimm das nicht allein für dich mit nach Hause. Von hier vorne kann man so eine Frage ganz, ganz schlecht beantworten. Aber vielleicht würde ich zumindest schon mal so viel sagen, dass die wichtigste Frage nicht die ist, ob man das darf oder nicht, sondern die Frage, ob das denn wirklich ein Ausweg wäre. Was, wenn es keinen anderen Ausweg gibt? Die Frage wäre: Ist das wirklich ein Ausweg? Darüber würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen und gucken, gibt es nicht andere Wege, die die Bibel zeigt. Wir hatten in dieser Predigtreihe eine Predigt über die Hoffnung, die uns als Christen bewegt. Was ist die Quelle der Hoffnung, die uns am Leben erhält? Die uns immer wieder neu, jeden Tag den Mut gibt, den nächsten Schritt zu gehen, den neuen Tag anzufangen. Darüber würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen. Die Bibel sagt, es gibt aus Gottes Sicht keinen Menschen, der hoffnungslos ist, für den es keine Hoffnung gibt, für den es keinen Ausweg gibt. Deswegen sagt die Bibel übrigens, du sollst nicht töten. Sagt sie ja im Blick auf andere, aber natürlich auch im Blick auf mich selbst. Warum? Weil ich töte jemanden dann, wenn ich für den keine Hoffnung mehr habe. Und manchmal denke ich für mich selber, ich habe keine Hoffnung mehr. Besser wäre es, wenn ich gehen würde. Aber es gibt zumindest einen, der für mich auf jeden Fall Hoffnung hat. Und der sagt, nein, ich will es nicht. Lass uns zusammen mit dem nächsten Schritt gehen. Die meisten Fragen in der Zettelbox handelten von der Frage, wie soll ich eigentlich mein Leben gestalten? Also was die Theologen Ethik nennen. Wie kann ich als Christ richtig leben? Und woher weiß ich eigentlich, was richtig ist? Ich finde das sehr spannend, weil offensichtlich da eine große Frage, ein Wunsch nach Orientierung ist. Die Frage danach, wer sagt mir eigentlich, was richtig und was falsch ist? Und wie kann ich richtig leben? Eine sehr breite Frage zum Beispiel, was kann ich für meine Mitmenschen tun? Was kann ich für meine Mitmenschen tun? Untertitel, Unterfrage, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sie es nicht für mich tun. Das ist ja auch eine zwiespältige Erfahrung. Man möchte gerne etwas für die anderen tun. Man erlebt aber, dass die anderen Menschen um einen herum gar nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann fragt man sich, kann ich selber vielleicht besser sein oder anders leben? Ich glaube, es gäbe viele, viele, viele Antworten. Was kannst du für deine Menschen tun? Und die Zeit heute Abend reicht leider nicht aus. Die Frage ist also eher, wo kannst du anfangen? Erste Schritte tun. Also, ein paar ganz kleine praktische Vorschläge. Vielleicht fängst du mit dem Menschen an, der neben dir in der Wand sitzt. Und fragst ihn, hallo, was kann ich denn für dich tun? Wäre ja schon mal ein Anfang. Sehr schön, das war ein Gespräch. Warte mal kurz, ja, vielleicht findest du das was. Gibt es etwas, was ich dir richtig kann? Weißt du, hast du schon mal eine erste Idee? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen, okay, es gibt ja nicht nur diesen einen Menschen in der Wand. Wir denken jetzt mal an diesen Kirchenraum, es sind mehr Menschen. Du könntest zum Beispiel ganz praktisch mit einsteigen, hier die Crew, die den Gottesdienst mit aufgebaut hat und am Ende mit anpacken und wieder abzubauen. Das ist eine praktische Sache. Natürlich auch was tun. Du kannst aber auch Marburg weit denken und sagen, was passiert denn, wenn du draußen und da aus der Tür rausgehst? Dann gibt es da Menschen, für die du etwas tun kannst. Und da gibt es natürlich auch in Marburg ganz, ganz viele Initiativen, Möglichkeiten, Vereine, die für andere Menschen da sind, kirchliche und auch nicht kirchliche. Wir haben allein vom Christustreff aus verschiedene Arbeitskreise, die zum Ziel gesetzt haben, anderen Menschen zu dienen und für andere Menschen etwas zu tun. Du kannst zum Beispiel einsteigen in die Hausaufgabenhilfe, wo wir versuchen, Schülern in der Schule weiterzuhelfen. Du kannst einsteigen in die Berufsberatung. Du kannst in ein Team einsteigen, das Leuten, die auf der Straße leben, essen und was zu trinken bringt. Du kannst internationalen Studenten helfen, die nach Marburg kommen, um zu studieren, hier Fuß zu fassen und sich in die Kultur einzufinden. Jetzt gerade aktuell auf dem Ritzberg in der Arbeit im Zentral, was uns da bewegt, ist natürlich dieser Brand des Hochhauses dort am Ritzberg, wo ganz viele Leute ihre Wohnung verloren haben und jetzt irgendwo untergebracht werden mussten. Und jetzt haben die also alle was zum Wohnen gefunden, aber es sind auch solche Fragen, wo komme ich denn jetzt mein Essen für mich oder für meine Familie, wenn ich da in so einer Notunterkunft bin. Und jetzt gibt es die Idee, dass wir von Zentral aus am Sonntag ein großes Mittagessen veranstalten und diese Leute alle einladen und da mit denen zusammen Mittagessen kochen und zusammen Mittagessen. Da kannst du mithelfen, mit einsteigen. Herzlich willkommen. Und es gibt viele andere Orte, an denen du dich einbringen kannst. Zwei Grundsätze von Jesus, die dir vielleicht weiterhelfen. Jesus hat eine schöne Grundfaustregel gesagt, man nennt sie die goldene Regel. Alles, was du willst, dass es jemand anders für dich tut, das tu ihm. Ich glaube, da kommt man sofort auf Ideen. Alles, was du willst, das andere dir tun, das tun wir. Ja, und gerade wenn du sagst, naja, die anderen sind ja auch nicht so nett zu mir, wie ich das immer denke, dann sagt Jesus, dreh doch den Spieß um und tu du ihnen das, was sie dir nicht tun. Die zweite Faustregel von Jesus ist eigentlich auch eine schöne. Die vier Motivationen beinhaltet. Nämlich er sagt, alles das, was ihr dem geringsten eurer Mitmenschen getan habt, das habt ihr nie getan. Also wann immer du anderen Menschen etwas Gutes tust, dann begegnest du dann Jesus und tust es für Jesus. Ein großes Geheimnis. Eine weitere Frage zum Thema, wie soll ich eigentlich leben? Auch ein bisschen grundsätzlich noch. Warum lesen Christen in der Bibel, wenn man doch weiß, wie man sich als Christ verhalten soll? Warum lesen Christen in der Bibel, wenn man doch weiß, wie man sich als Christ verhalten soll? Ich musste das zweimal lesen. War mir nicht ganz sicher, wie es gemeint ist, weil ich dachte, woher weiß man das denn eigentlich? Das wäre ja klasse, wenn man immer genau wüsste, wie man sich verhalten soll. Wie man sich verhalten soll. Wer sagt mir das eigentlich? Und wer kann mir das vorschreiben? Das ist eine sehr zentrale Frage. Warum holen wir uns als Christen eigentlich unsere Orientierung aus der Bibel und nicht anderswoher? Ein altes Buch. Warum soll gerade das uns Weisen geben für ein gelungenes Leben? Die Frage wäre ja, welche Alternativen hast du denn? Wo könntest du denn sonst nachfragen? Also, wer kann dir sagen, wie du dein Leben gestalten sollst? Man könnte zum Beispiel erste Möglichkeit sagen, das, was allgemein üblich ist, weil alle es machen. Das ist richtig. Ja? Naheliegend, das machen doch alle, muss es ja richtig sein. Wenn man genauer hinguckt, merkt man sofort, das funktioniert nicht. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die alle machen, die trotzdem nicht gut sind. Nicht hilfreich. Vieles, was alle machen, ist gut. Vieles, was alle machen, ist schlecht. Mit anderen Worten, da kannst du eigentlich keine Orientierung mehr haben. Zweite Möglichkeit, du fragst deine besten Freunde und gehst nach dem Mehrheitsprinzip vor. Ja? Mal gucken, was mehr Leute sagen, was muss doch dann richtig sein. Versuchst du natürlich schon gleich die Leute auszuwählen und hoffentlich das raten, was du denkst, was richtig ist. Man holt sich ja ungern einen Ratschlag, der dem eigenen Wunsch und Vorstellung widerspricht. Versucht man lieber nochmal drei andere Leute, die vielleicht einen bestätigen. Also das ist auch keine wirklich gute Idee, wenn du nach der Mehrheit deiner Ratgeber gehst. Das ist das gleiche wie die Mehrheit der Gesellschaft. Die dritte Möglichkeit, im Moment sehr en vogue, folge deinem Bauchgefühl. Oder wie es im Fernsehen oft heißt, ich bin ja so ein Mediendunkie, da heißt es immer, folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Das Problem bei den ganzen Serien und Soaps ist, die Leute folgen immer ihrem Herzen und geraten reihenweise in die schlimmsten Katastrophen. Ja? Also alles Mögliche, was dann so passiert, wenn sie ihrem Herzen folgen. Sie verstecken sich in Lügen, in Intrigen. Sie erleben Liebeskummer, Verzweiflung, Süchte. Geraten in Verbrechen hinein ohne Schuld, ja? Weil sie ihrem Herzen folgen. Das ist das Problem. Unser Herz weist auch nicht immer in die richtige Richtung. Manchmal schon, manchmal nein. Also, das ist nicht wirklich ein hilfreicher Kompass. Und das ist der Grund, warum ich persönlich es sinnvoll finde, in die Bibel zu gucken, um dort Orientierung zu finden. Weil das außerhalb von meinem Herzen ist, sogar außerhalb von unserer Zeit, Kultur und Gesellschaft. Es gibt ja diesen griechischen Philosophen Archimedes, der sagt, du brauchst eigentlich, um die Welt zu bewegen, einen Punkt, der außerhalb ist. Sonst kannst du eigentlich gar nichts bewegen. Du brauchst einen Festpunkt, Fixpunkt, der nicht bei dir selber liegt. Und den finde ich, wenn ich in die Bibel gucke, nicht weil das ein altes Buch mit Regeln ist, die irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat, sondern weil ich in der Bibel Jesus begegne und weil ich glaube, dass ich bei Jesus dem begegne, der mich gemacht hat, der sich mein Leben ausgedacht hat, der sich unsere Welt ausgedacht hat und der deswegen weiß, wie das Leben funktioniert. Und weil ich glaube, dass die Antworten, die ich bei Jesus finde, die besten für mein Leben sind. Manchmal ist es offensichtlich, bei dieser Frage, ne, tu immer den anderen das, was du auch gerne getan haben möchtest, das ist sofort plausibel. Dass wenn das alle machen würden, wäre die Welt ein Paradies. Bei anderen Sachen ist es schwierig, da muss man drauf kauen. Da denkt man, Jesus, was du da sagst, das passt so gar nicht in unserer Zeit. Aber wenn ich nur danach sortiere, was schwierig ist und was mir leicht erscheint, dann folge ich natürlich wieder meinem eigenen Herzen. Also, deswegen lesen wir als Christen die Bibel, weil wir glauben, dass wir hier die Antworten finden, die vom Schöpfer selbst kommen und die uns wirklich sagen können, wie das Leben funktioniert. Die letzten beiden Fragen kann ich jetzt eigentlich nicht mehr beantworten. Ich habe mich verquasselt. Macht nichts. Das sind jetzt noch zwei wichtige Fragen, aber ich sage nur, ich gebe mal zwei Sätze dazu. Die erste Frage ist die: Wie lange müssen wir eigentlich im Fegefeuer bleiben? Spannende Frage. Es gibt diese Vorstellung, dass wenn du stirbst, dann kommst du in ein Feuer, dann bist du so lange gequält, bis alle deine Sünden abgebüßt sind und dann kommst du in den Himmel. Und deswegen brauchst du je nachdem, wie lange wirst du da gequält und dann kommst du am Ende in den Himmel. Das ist etwas, was in der Bibel nicht drin ist. Deswegen gibt es auch von mir keine Antwort. Dieses Fegefeuer ist eine Erfindung für Menschen, die du so in der Bibel nicht findest. Deswegen brauchst du auch nicht zu fragen, wie lange muss ich denn da drin bleiben. Was ist in der Bibel in der Tat? Gibt es Himmel und Hölle? Ja, das ist aber nicht die Strafe, so nach dem Motto, da musst du jetzt so und so lange dann schmoren. Sondern das, was Jesus sagt, du kannst dich jetzt entscheiden, in welche Richtung dein Leben geht. Ein dauerhaftes Leben mit Gott oder ein Leben, was am Ende in der Katastrophe endet. Diese Entscheidung gibt es bei Jesus in der Tat. Aber die Hölle ist nicht ein Ort, wo du so lange gekillt wirst, dass du alles bezahlt hast. Keine Sorge. Aber Jesus sagt, entscheide dich doch jetzt schon für den Weg Richtung Himmel. Und die letzte Frage war nämlich, wie kommen eigentlich alle Menschen in den Himmel? Jetzt habe ich mir viel zu sagen. Auch da, glücklicherweise, kann ich das nicht beantworten. Ich war noch nie da oben. Ich muss das auch nicht entscheiden. Das freut mich auch immer. Ich muss nicht entscheiden, ob du in den Himmel kommst oder du oder nicht. Auch an dieser Stelle möchte ich das gerne Jesus überlassen. Jesus in der Tat sagt, nein, nicht jeder Mensch kommt in den Himmel, sondern es gibt eine Entscheidung. Das Gute ist aber, es wird nicht irgendwann da oben entstehen, sondern das kannst du jetzt schon wieder entscheiden. Wenn du dein Leben mit Jesus leben möchtest, dein Leben mit Jesus ausrichtest, dich auf den Weg machst mit ihm, dann ist das der Weg in den Himmel. Und das ist die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ein bisschen von lang geredet. Wir werden jetzt noch zusammen singen und am Ende gibt es noch die Gelegenheit, zusammen zu beten oder weiter zu